Herzlich willkommen bei Mind the Tech, Cybercrime-Gesellschaft mit einer extra Portion Liebe. Liebe deshalb, weil uns in den vergangenen Wochen wirklich tolle Feedbacks auf den unterschiedlichsten Kanälen und auch über die persönliche Tonspur erreicht haben. Und Liebe ist Energie. Obgleich das heutige Thema so ziemlich das genaue Gegenteil von romantischer Zuneigung darstellt.
Ja. Wir sind nämlich immer noch in unserer Staffel, in der wir der Frage nachgehen, wie rechts ist das Netz? Und damit meinen wir nicht, wie weit an den rechten Rand wagen sich manche InternetnutzerInnen in ihren Kommentaren oder Posts. Wir gehen einen Schritt weiter und wir schauen uns den großen Zusammenhang an. Welche Rolle spielt das Netz beim rechten Terror? Auf welche digitalen Ressourcen können AkteurInnen zugreifen? Und wie sind so die Strukturen und Prozesse? Und vor allem, welche Implikationen hat das auf die Internetkultur als solche?
Ein Thema, zu dem uns die politische Stimmung im Land mehr oder weniger gedrängt hat. Denn was gesellschaftlich immer akzeptierter wird, spiegelt sich früher oder später im Netz wieder. Und umgekehrt natürlich auch. Transparenz hilft, die Dinge besser zu machen und Missstände umzukehren. Das ist unser Anspruch.
Genau.
Wie du weißt, hatte ich ja kürzlich sehr viel Zeit zum sinnlosen Trash-TV-Gucken. Ja. Wir sprachen darüber. Aber ich habe ja nicht nur Reality-Quatsch geguckt. Also nicht nur. Also okay. Fast nur, aber nicht nur. Ich habe auch ganz viel Mayday-Alarm im Cockpit geguckt. Ich glaube, das habe ich schon mal hier erwähnt.
Ja, das ist auch deutlich besser.
Das kommt immer mal wieder durch. Ich habe immer so meine Phasen, dann muss ich es noch mal kurz wegbingen. Und ich liebe diese Sendung einfach. Ich liebe sie.
Ich glaub's dir, aber wohin führt das Ganze jetzt?
Das werde ich dir jetzt genau sagen. Es geht ja, wie der Name schon verrät, um die Darstellung spektakulärer Flugzeugkatastrophen. Ne? Es geht um Flugzeuge halt. Und das wirklich Spannende sind immer so diese forensischen Analysen, die dann immer Teil der Sendung sind. Am Anfang ist erstmal der Absturz oder der beinahe Absturz. Und dann kommt so dieser Analyseteil. Und ich finde das mal ganz interessant, weil sie gehen diese Unglückskette immer so zurück, so Reverse Engineering mäßig. Ja. Und am Ende ist es meistens ein überarbeiteter Leiharbeiter, der mal eine Schraube nicht fest genug gedreht hat.
Ich warte immer noch auf den, oh Mann. Auf den okay. Bogen.
Ich habe jedenfalls direkte Parallelen zu dem Thema gesehen, dem wir ja momentan eine ganze Staffel widmen. Rechter Terror und die Rolle des Internets. Und mir ist aufgefallen, dass viele eigentlich fast alle wirklich nachhaltigen Aktionen aus dem rechten Spektrum einen gemeinsamen Ursprung haben. Nicht die falsch angelegte Schraube, sondern das Darknet. Wobei, ich muss eingrenzen, Ursprung ist ein großes Wort. Der initiale Funke entspringt ja meistens in den Köpfen der Menschen. Aber das Darknet ist sowas wie eine Heimat einer jeden Aktion oder Initiative, die auf rechte AggressorInnen zurückzuführen sind und natürlich auch, wie wir wissen, fatal enden. Ach, verstehst du?
Ja, jetzt.
Geh halt auch die Kette rückwärts gerade. Genau. Und das jetzt. Darknet kommt immer vor.
Jetzt
und meistens ganz am Anfang.
Ja, ja, das stimmt. Da muss ich dir tatsächlich recht geben. Das Darknet ist nämlich mehr als eine bloße Durchgangsstation. Es wirft nämlich einen langen, braunen Schatten. Und wie weit dieser reicht, wem er Schutz bietet und was im Dunkeln passiert, darum soll es heute gehen. Konkret: Was passiert eigentlich in dem Teil des Internets, vor dem uns unsere Eltern immer gewarnt haben? Wie nutzen Rechtsgesinnte diese Infrastruktur für ihre Zwecke? Und wie kann man dieser Entwicklung Einhalt gebieten? Also Helm auf, Hose an, wir steigen hinab.
Und das bedeutet, dass wir wie gewohnt die Zeitmaschine anschmeißen und ein paar Dekaden zurückspringen müssen in die graue Vorzeit des Internets. Das ist deshalb so wichtig, weil das Darknet historisch gesehen seit jeher im Windschatten des Internets fährt. Oder ist es genau andersherum? Wie man es auch betrachtet, beides ist sehr eng miteinander verwoben. Dadurch sind schon früh gewisse Strukturen entstanden, die bis heute Bestand haben.
Genau, und früh heißt in diesem Falle späte 1960er Jahre. Das Internet, wie wir es heute kennen, entwickelte sich aus einem Projekt des US-Verteidigungsministeriums namens ARPANET. Das steht für Advanced Research Projects Agency Network. ARPA wurde wiederum von der DARPA, der Defense Advanced Research Projects Agency, finanziert und diente ursprünglich als Netzwerk, um WissenschaftlerInnen und ForscherInnen miteinander zu verbinden und den Austausch von Informationen zu erleichtern. Das ARPANET war die erste Netzwerktechnologie, die auf Paketvermittlung basierte. Daten konnten nämlich, wie der Name schon sagt, in kleine Pakete aufgeteilt und über ein dezentrales Netzwerk versendet werden und am Ende wieder zusammengesetzt werden. Das erwies sich als super robust und flexibel und war daher für militärische und auch wissenschaftliche Zwecke, einschließlich der Kommunikation mit Raumfahrtmissionen, von großem Nutzen. Ich finde es immer toll, dass damals schon so Raumfahrt ein Thema war.
Ja.
Echt Wahnsinn. Und heute hat mein Handy mehr Leistung als so eine... So eine Rakete. Ja, und so war das.
Ich finde es immer total schön. Jetzt leuchten wieder deine Augen, ja, ne? Aber wenn ich dir ein Kompliment gebe, wie schön dein Haar heute ist, dann geht es links rein und rechts raus. Das, ja, das ist immer wieder faszinierend.
Das ist irrelevant.
Dir.
Haare sind irrelevant. Technik im iPhone, ganz nicht. Anderes Thema. Ja, aber kommen wir nochmal zurück ins Jahr, also zum Ende des Jahres 1969, als erstmals überhaupt ein Mensch auf einem Mond landete. ARPANET ermöglichte die Übertragung von Telemetriedaten, Bildern und Sprachkommunikation in Echtzeit zwischen den Raumfahrzeugen und der Kontrollstation auf der Erde. Man hatte also das Potenzial dieser neuartigen Netzwerkarchitektur erkannt und fortan begannen ForscherInnen und IngenieurInnen, diese Idee eines globalen, dezentralen Netzwerks weiterzudenken und sich einzubringen. So, 1973 kam dann das TCP-IP-Protokoll. Das heißt Transmission Control Protocol, Internet Protocol, und damit auch die Kommunikation und Datenübertragung zwischen verschiedenen Computern und Netzwerken, unabhängig von ihrer physischen Entfernung oder ihrer Hardware. Wichtig ist hierbei das Wort verschieden, denn egal um was für Rechner oder komplette Rechnernetze es sich handelte, diese konnten ganz einfach miteinander verbunden werden. Das kann man sich so vorstellen wie so eine universelle Sprache, die alle verstehen und sprechen können. Aber das Ganze war noch lange nicht das Internet, wie wir es heute kennen. Und auch nicht das von damals mit dem 56K-Modem und AOL-CD. Es war noch gar nicht für den privaten Gebrauch gedacht, sondern erstmal super umständlich zu bedienen und nur für Datentransfer zwischen Forschungs- und Militäreinrichtungen gedacht. Und schon damals kapselte man einige Netze vom ARPANET ab, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen. Und diese Netze bekamen den Titel Darknet. Da haben wir es.
Da haben wir es, ja.
Einige dieser Dark-Netze konnten Daten vom ARPANET empfangen, aber ihre Adressen waren nicht in Netzwerklisten und sie antworteten auch nicht auf Pings oder Nachfragen. Der Name Darknet hat wahrscheinlich mit dem Begriff Blackbox zu tun, was auf ein System oder Gerät hinweist, dessen Inhalt unbekannt ist. Wie halt die Blackbox bei deinem Flugzeug.
Man kennt es.
Ja. Bei hier Mayday gibt es doch bestimmt auch irgendwas mit Blackbox.
Ja, das ist korrekt.
Genau. Und in der Softwareentwicklung wird das auch beim Testen verwendet, dieser Begriff Blackbox. Das heißt, man testet die Programmierung einer Software, ohne zu wissen, wie sie programmiert ist. Also man testet quasi wie so ein normaler User. Und die Idee des Darknets wurde dann 2002 zunehmend bekannter, als ein Artikel mit dem Titel The Darknet and the Future of Content Distribution von ein paar Microsoft-Mitarbeitern veröffentlicht wurde. Sie argumentierten darin nämlich, dass das Darknet die Entwicklung von Digital Rights Management Technologien behinderte. Und seitdem wird dieser Begriff in den Medien aufgegriffen und immer weiter verbreitet.
Interessant, wo so ein Mythos seinen Anfang nimmt, ne?
Ja. So. Aber genau wie das ARPANET sich zum heutigen Internet entwickelte, also statt komplizierter Textterminals, die Daten von Forschungseinrichtungen in eine andere schickten, hin zum schicken Internet mit HTML-Seiten, Hyperlinks, Shops, Foren und so weiter, hat auch das Darknet eine fast analoge Entwicklung hingelegt. Und da hat auch wieder Militär und Forschung den Grundstein gelegt.
Heute klassifiziert sich das Internet als Ganzes formell in drei wesentliche Teile: das Clear Web, das Deep Web und das Dark Web, beziehungsweise Dark Net. Das ist ja eigentlich meins das Gleiche, nur dass man das da nicht irritiert ist. Das Clear Web, auch Surface Web genannt, bezieht sich auf den öffentlichen und indexierten Teil des Internets oder anders ausgedrückt, alles, was man googeln kann. Das Deep Web umfasst nicht indexierte Webseiten und Inhalte, die eben nicht direkt auffindbar sind. Also alles, was sich hinter einem Login zum Beispiel verbirgt. Was fällt uns da ein? Kundenaccounts, Online-Banking, E-Mail-Dienste und so weiter. Mhm. Das Dark Web findet auf einer verschlüsselten und anonymen Ebene des Internets statt. Das haben wir jetzt eben ausführlicher erklärt bekommen. Danke, Oma.
Gerne, gerne.
An dieser Dreiteilung erkennt man sehr gut, wie sich die Idee der globalen Vernetzung von Rechnerinfrastrukturen entlang der Bedürfnisse der Menschen entwickelt hat. Nicht alle Informationen möchte man öffentlich teilen oder sollen von Dritten nicht eingesehen werden können. Die Kommerzialisierung des Internets spielte da eine ziemlich gewichtige Rolle. Konsum hat sich weitgehend ins Netz verlagert und Anbieter haben erkannt, dass es notwendig ist, personalisierte Dienstleistungen und auch Einkaufsmöglichkeiten anzubieten, die eine Authentifizierung und spezifische Nutzerdaten erfordern. Das Dark Web bedient das Bedürfnis nach Anonymität und verschlüsselter Kommunikation. An dieser Stelle kommt der technische Unterbau des Darknets zum Tragen, denn während das Clear und Deep Web in erster Linie auf herkömmlichen, öffentlich zugänglichen Internetprotokollen basieren, finden wir beim Dark Web eine in hohem Maße spezialisierte und abgeschottete Infrastruktur vor, die vornehmlich auf verschlüsselten Übertragungsprotokollen, anonymen Netzwerken und kryptografischen Sicherheitsmechanismen basiert. Am Beispiel des Tor-Netzwerks lässt sich das Ganze sehr gut beschreiben. Tor, das ist die Kurzform von The Onion Router, ist eines der prominentesten, ich sag mal, Darknette. Denn es gibt nicht das eine. Aber es ist das größte und prominenteste sowie am besten dokumentierte. Und durch dich, Katrin, habe ich ja gelernt, dass sowas ein InformatikerInnenherz ja immer höher schlagen lässt. Eine gute Dokumentation.
Oh, das ist so herrlich. Also diese Darknet-Dokumentation, die auch auf dem Darknet-Project zu finden ist im Internet, das kann man wirklich als Gute-Nacht-Lektüre lesen. Das liest sich ganz wunderbar.
Es ist wirklich ein fantastisches Experiment. Jetzt leuchten schon wieder deine Augen.
Ja.
Wirklich, es ist unglaublich. Übrigens, kleiner Fun-Fact, ich bin vor 2 Tagen Bahn gefahren, was an sich noch nicht lustig ist, aber eben gerade wegen Darknette. Was ist denn in Mehrzahl? Darknette? Darknetz?
Dark.
Jedenfalls.
Netze.
So eine kleine Gruppe junger Männer, 3 junger Männer. Na gut, die waren so Anfang 20, stand schon Männer. Große Jungs, die ja wirklich 5 Minuten darüber debattiert haben, was die Mehrzahl von Hanuta ist. Hanutas oder Hanuten?
Hanuten.
Oh, böse.
Hanutas.
Das wollte ich nochmal ganz kurz hier reinkippen. Naja, zurück zum Tor-Netzwerk. Das jedenfalls nutzt eine Vielzahl an verschlüsselten Servern, um den Datenverkehr mehrfach durch verschiedene Knotenpunkte zu leiten, wodurch die Herkunft der Daten verschleiert wird. Und dies ermöglicht NutzerInnen, anonym im Internet zu surfen und auf .onion-Websites zuzugreifen, die nur innerhalb des Tor-Netzwerks mit einem eigenen Browser erreichbar sind. Kleiner Service-Einschub von der Seite. Auf unserer Website haben wir unter mindthetech.de/darknetfakten einen Faktenfly über das Darknet hinterlegt. Das haben wir mal für so eine ganz spannende Veranstaltung gemacht. Haben wir aber nie runtergenommen. Lassen wir da einfach stehen. Den Link müsst ihr euch nicht merken, den setzen wir natürlich auch in die Shownotes. Aber wer das Ganze nochmal kompakt wissen will, wie das Darknet so aufgebaut ist, wie es funktioniert, ein bisschen Fakten drumherum, da haben wir es für euch zusammengestellt.
Mhm. Ja, und um das Ganze Beschriebene mal bildlich fassbar zu machen. Das Darknet und der Rest des Internets haben einen gemeinsamen Ursprung, eine gemeinsame Geschichte. Doch, ja, wie das so bei Familien manchmal ist, es kommt zum Split und die einzelnen Lager machen so ihr eigenes Ding.
Dann könnte man doch im Umkehrschluss sagen, das Darknet ist das schwarze Schaf der Familie, oder?
Kommt drauf an, wen du fragst. Ist vielleicht in der Familie auch so. Aber für den Moment können wir das Bild gerne beibehalten, denn auch wenn viele, viele gute Dinge darin passieren, Anonymität kann ja schließlich auch Leben retten. Mhm. In dem Kontext, in dem wir uns gerade bewegen, nämlich rechter Terror, ist es absolut legitim. Und hier zeigt sich, dass die Familienmetapher mehr als passend ist. Denn auch wenn man kaum miteinander redet, es gibt so neuralgische Berührungspunkte wie Opas 80. Geburtstag oder Weihnachten, da muss man eben mal zusammenkommen. Mhm. Sprich, trotz aller Unterschiede gibt es sowas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das bedeutet in unserem Fall, Darknet und Clearweb haben durchaus ihre Schnittstellen. So kann ich mit einem normalen Browser nicht ins Darknet, aber ich kann durchaus mit dem Tor-Browser im Clearweb surfen. Das jetzt aber auch noch weiter auszuführen, würde wirklich zu weit führen. Da gibt es, glaube ich, noch ganz andere Informationsquellen. Können wir vielleicht auch noch ein paar verlinken. Aber ich denke, es ist klar geworden, worauf wir hinaus wollen. Es gibt eine technokulturelle Entwicklung, die zeigt, dass das Internet als Ganzes irgendwie auch ein Spiegel der Gesellschaft ist. Es gibt öffentliche Räume, halbprivate und sehr private, in denen sich bestimmte Arten des Zusammenseins etabliert haben.
Ja, und es liegt auf der Hand, dass der sehr private Raum, also das Darknet, ein Eldorado für Menschen aus dem rechten Spektrum ist. Immer wieder lesen wir, dass Waffen, die bei Anschlägen und Amokläufen faschistischer Natur eingesetzt wurden, aus dem Darknet stammen. Über den Anschlag im OEZ in München im Jahr 2016, bei dem ein 18-jähriger Schüler 9 Menschen mit Migrationsbiografien getötet sowie 5 Zivilisten mitunter sehr schwer verletzt hat, wissen wir, dass dieser über ein Forum im Darknet an die Tatwaffe gekommen ist, eine Glock 17 samt Munition. Ein anderes Beispiel, Christchurch. 2019 tötete der damals 29-jährige Brandon Tarrant 51 Menschen in 2 Moscheen während des Freitagsgebets, wofür er eine in Neuseeland übrigens bisher einzigartige Strafe erhalten hat, nämlich lebenslang ohne Chance auf Bewährung. Und zur Info, lebenslang bedeutet im neuseeländischen Rechtssystem genau das, bis zum Ende des Lebens eines bzw. einer Verurteilten. Mhm. Zuvor hatte der Täter ein Pamphlet mit rechtsradikalen und rassistischen Parolen sowie Theorien der White Supremacy ins Internet gestellt, auch per E-Mail verschickt. Er bewarb es zudem auch im Darknet. Im gleichen Jahr, also 2019, geschah der Mord an Walter Lübcke. In der Nacht zum 2. Juni 2019 wurde der damals amtierende Kasseler Regierungspräsident auf der Terrasse seines Hauses von einem vorbestraften Rechtsextremisten erschossen. Lübcke hatte sich seinerzeit für Geflüchtete stark gemacht und dadurch den Hass Rechtsextremer auf sich gezogen. Über den Mörder Stefan E. heißt es, dass dieser Kontakt zu rechtsextremen Gruppen hatte und über das Darknet mit ihnen kommuniziert hat. Also wie eingangs beschrieben, an irgendeinem Punkt, an einem frühen Punkt in dieser ganzen Wertschöpfungskette taucht immer wieder das Darknet auf.
Ja, also immer, wenn es um Aktionen dann geht, ne?
Genau.
Ja, und die Politiker hatten aus meiner Sicht bis dahin einfach die Augen verschlossen. 2014 gab es im Hessischen Landtag im Kontext der NSU-Ermittlung sogar folgende Aussage. In Nordhessen gibt es keine rechtsextreme Szene. Mhm. Ja, nach dem Mord an Walter Lübcke öffneten sich die Augen allmählich und es wurde ermittelt. Dabei wurden von den Ermittlern mehr als 7000 Hasskommentare gefunden zu diesem Mord.
Unglaublich.
Und über 130 dieser Posts wurden von Polizei und Staatsanwaltschaft auf Strafbarkeit geprüft. Und es wurde eine Meldestelle Hessen gegen Hetze ins Leben gerufen. Hm. Und zusätzlich wurden mehr Stellen für die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, die ZIT, veranlasst. Bis vor der Tat waren die StaatsanwältInnen der ZIT mit dem BKA in Wiesbaden auf Ermittlungen im Darknet spezialisiert, kümmern sich aber nun auch um strafbare Hasskommentare im normalen Internet. Hier arbeitet übrigens auch Jana Ringwald als Oberstaatsanwältin, die wir im Zuge unserer Porträtreihe Die Liga der außergewöhnlichen Cyberfrauen interviewt haben.
Grüße gehen raus.
Genau.
Ja, Fakt ist, der faschistische Apparat digitalisiert sich zunehmend und das Darknet spielt dabei eine nicht ganz unwesentliche Rolle. Zur Erinnerung, die technische Infrastruktur des Darknets ermöglicht anonyme und verschlüsselte Kommunikation, wodurch extremistische Gruppen und Einzelpersonen ihre Aktivitäten und Propaganda im Verborgenen nahezu ungestört verbreiten können. Die stellt eine ernsthafte Herausforderung dar. Da ist die Identifizierung und Überwachung von rechtsextremen und extremistischen Aktivitäten erschwert. Beziehungsweise muss ein erheblicher Aufwand betrieben werden, etwa durch V-Männer oder Undercover-Recherchen. Die Ermittlungsfähigkeiten der Behörden werden immer besser und wie eben von dir beschrieben, Katrin, werden sogenannte Zentralstellen eingerichtet. Hessen ist da nicht ganz alleine. Aber es wird immer ein Rennen zwischen Gut und Böse bleiben. Denn das Darknet, das kann man nicht einfach so abschalten. Und ob man das überhaupt sollte, ist fast schon eine moralische Debatte, die wir vielleicht heute nicht eröffnen sollten. Aber das Darknet hat ja mittlerweile auch so seine Kinder. Also was in Telegram passiert.
Auf jeden Fall.
Das ist ja wie so ein kleines Abbild.
Ja, und einfacher zu benutzen.
Das stimmt.
Es gibt ganz viele Artikel im Internet, in denen geschrieben wird, Telegram, das Darknet für die Hosentasche.
Ja.
Ja, aber eine weitere Facette des Darknets ist das Ausbleiben der Zensur von Inhalten. Wer sich schon mal auf so ein Messageboard verirrt hat, die wird das Level an Hate Speech erlebt haben, das mitunter sämtliche moralische Grenzen sprengt. Und da wir wissen, dass Radikalisierung im Spannungsfeld von persönlicher Disposition auf der einen Seite und äußeren Einflüssen auf der anderen Seite stattfindet, braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, welche Knöpfe bei manchen Menschen hier gedrückt werden. Um nochmal plastischer zu werden, wir sprechen hier von sehr offenen, ausgesprochenen Mordfantasien. Beinahe schon von Anleitung. Wir sprechen von entwürdigenden Aussagen, die hier einen Straftatbestand darstellen. Wir sprechen von Häme, Hass und Hetze. Ellenlange Threads, in denen die Menschen sich gegenseitig hochpeitschen bis zur totalen Enthemmung.
Hast du schon mal vom sogenannten Lucifer-Effekt gehört, Katrin?
Nee.
Dieser beschreibt das Phänomen, bei dem normale, durchschnittliche Menschen in bestimmten Situationen dazu neigen, unmoralisches oder gar grausames Verhalten an den Tag zu legen. Der Begriff geht auf das berühmte Stanford-Gefängnisexperiment zurück, das vom Sozialpsychologen Dr. Philip Zimbardo in den 1970er Jahren durchgeführt wurde.
Oh ja, das kenne ich, das Experiment.
Siehste? Damals lud er 24 Studenten aus sogenannten guten Hause ein, um sich im Keller der Universität Stanford in zwei Gruppen aufzuteilen. Häftlinge und Wärter. Binnen 5 Tagen eskalierte die Situation so dermaßen, dass das Experiment abgebrochen werden musste. Sprich, vermeintlich integere Menschen sind nicht davor gefeit, sich Machtfantasien hinzugeben, wenn der Rahmen für unethisches oder destruktives Verhalten gegeben ist. Wir können also nicht davon ausgehen, dass nur rechte Nazi-Köpfe im Darknet ungehemmt herumhetzen. Es sind zu einem bestimmten Teil auch die Normalos von nebenan, die sich in einer Umgebung wiederfinden, in der sie halt mal richtig schön eskalieren können. Schnittstellen zwischen den Systemen entstehen ja zunächst in den Köpfen, dann folgt der Rest.
Ja, und das Darknet ist dabei dann sozusagen ein konsequenzfreier Raum.
Ja.
Das bietet auch denen Zuflucht, die quasi aus dem normalen Internet gekickt werden.
Mhm.
Wir hatten doch bei der letzten Folge über die Pokémon Go Nazi Challenge gesprochen.
Ja.
In dem Blog Daily Stormer von Andrew Anglin wurde dazu aufgerufen, an Pokestops faschistische Flugblätter zu hinterlegen, um Jugendliche zu beeinflussen. Dieser Blog wurde im Clearnet zensiert. Nicht von der Polizei oder Staatsanwaltschaft, sondern von den Betreibern selbst. Die haben die Seite offline genommen, nachdem auf der Seite das Attentat von Charlottesville verunglimpft wurde. GoDaddy und auch Google haben sich geweigert, die Seite weiterhin zu hosten. Ja, und daraufhin ist Andrew mit seinem Blog ins unzensierte Darknet abgewandert.
Wow. Eine Sache haben wir noch nicht angesprochen, nämlich die Tatsache, dass das Darknet doch einfach das Einkaufsparadies schlechthin ist für jeden, der ein Verbrechen plant,
ja,
darunter auch solche mit rechtsextremem Hintergrund. An Waffen, Munition, gefälschte Pässe, Betäubungsmittel, gestohlene Kreditkarten, noch vieles mehr kommt man ohne großen Aufwand heran. Bezahlt wird mit Bitcoins. Und zugestellt wird unter anderem über Paketstationen. Siehe Folge über Shiny Flakes.
Ja, ja.
Auch Dienstleistungen wie etwa Hackerangriffe können gebucht werden, ganz normal.
Mhm.
Das Darknet ist eine unregulierte Parallelwelt im digitalen Raum. Gleichzeitig können wir es nicht pauschal verurteilen, dass für viele Menschen auch ein Ort für gelebte Demokratie ist. Etwa für Menschen, die in Ländern mit gleichgeschalteten Medien leben, ihre Religion nicht ausüben können oder wegen ihrer sexuellen Orientierung drohen, verfolgt zu werden.
Ja, aber Subkulturen sind nicht nur in sich geschlossene Systeme. Viele sind mal mehr, mal weniger durchlässig, etwa wenn sie ähnliche Werte vertreten. Und so passiert es auch, dass die Online- und Offline-Welt sich ebenfalls vermischen. Das hat man ja sehr gut an den 3 von dir genannten Beispielen gesehen. Und problemlos kann man das auch noch um Halle und Hanau ergänzen. Rechter Terror überschreitet die Grenzen der analogen und digitalen Welt längst. Wir befinden uns in beiden Welten in einem Rechtsruck, in dem PolitikerInnen zwar handeln, aber noch viel zu zögerlich, während auf der anderen Seite Menschen wie Musk und Trump die Grenzen des Sagbaren immer weiter verschieben. Es werden Plattformen geschaffen, auf denen im Internet immer böser und hasserfüllter diskutiert wird und zu Aktionen aufgefordert wird. Und das Ganze wird befeuert durch die Algorithmen, die polarisierende Posts immer wieder nach oben spülen. Je mehr das im öffentlichen Raum akzeptiert und toleriert wird, desto seltener muss ins Darknet abgewandert werden. Oder beziehungsweise desto später muss erst ins Darknet abgewandert werden. Die Radikalisierung beginnt definitiv im Clear Web. Und erst zu konkreten Tatplanungen oder zu Waffenkäufen wird sich dann ins Kellergeschoss Darknet begeben. Allerdings ist das Darknet nicht der einzige Platz. Wir haben es ja vorhin auch schon gesagt. Telegram ist für diese Aktion mindestens genauso beliebt und die Nutzung sogar noch einfacher.
Ja, schön mobil.
Ja. Und ohne extra Browser und sonst was, ohne Knotenpunkte.
Man würde sagen, total convenient.
Ja, kann selbst die Oma benutzen. Aber die Frage ist ja, auf wen können wir jetzt noch zählen? Die Hoster im Clearnet, wie wir gesehen haben, naja, manchmal, also bei Andrew Anglin haben sie mal durchgegriffen, die Hoster im Darknet gar nicht. Im Cyberbunker haben Rechtsextreme sogar Rabatt bekommen. Laut Tagesschau.de mussten MitgliederInnen der identitären Bewegung weniger als ein Drittel der Hostinggebühren an die Cyberbunkerbetreiber Prinz Olaf und Hermann X bezahlen.
Prinz Olaf.
Ja.
Der ist er wieder.
Ja, und er ist nicht mehr auf meiner Favoritenliste.
Nein.
Nee, jetzt
die Monobraue hat ausgedient.
Ja, tschüss.
Oh Mann.
Ja, die Politik liefert selten die richtigen Antworten. Der gesamte Apparat ist halt recht schwerfällig. Und es tut mir auch leid, sagen zu müssen, wenn ich mir die aktuellen Diskussionen um die Chatkontrolle anschaue, sind sie auch leider nicht so kompetent, wie ich es mir wünsche. Also, wen haben wir noch? Anonymous?
Ja, unter anderem, ne, es gibt viele Initiativen, es gibt Vereine, Denkfabriken, die sich klar für mehr Kampf gegen netzgemachten Terror aussprechen und sich dabei natürlich auch direkt an die Politik richten. Zum Beispiel die Amadeo-Antonio-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, die Bundeszentrale für politische Bildung fallen mir da ad hoc ein. Oder die Initiative NSU-Watch, die sich zum Ziel gesetzt hat, Faschismus aufzudecken und zu dokumentieren. Entstanden, wie der Name schon sagt, aus der Aufarbeitung des NSU vor circa 10 Jahren. Und jetzt können wir es ja sagen, in der nächsten Folge werdet ihr, liebe HörerInnen, ein Interview mit einer Vertreterin von NSU Watch zu hören bekommen. Und wir werden einen sehr direkten und sicherlich auch schonungslosen Einblick in die Arbeit von jenen erhalten, die sich voll und ganz dem Kampf gegen rechten Terror verschrieben haben. Ich glaube, wir dürfen alle sehr gespannt sein.
Ich habe richtig Gänsehaut. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Aber mit diesem Cliffhanger entlassen wir euch und uns, liebe HörerInnen, in den wohlverdienten Feierabend. Macht's gut. Bis nächstes Mal.
Tschüss.